Es gibt heutzutage Leute, die sagen, ja, einen Schwulen darf nur ein Schwuler spielen. Das hat aber nichts mit der Idee des Schauspielens zu tun, weil das geht ja ums Spielen, ums Annehmen einer Idee, auch einer Figur. Dann müsste man ja auch sagen, ja, ein Mörder kann nur ein Mörder spielen. Ja, wie soll das funktionieren? Sollen wir die Gefängnisse aufmachen und begabte Leute aus den Zellen holen oder was?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unterwegs mit dem DB Mobil Podcast mit mir, Sebastian E. Merget, und meinem heutigen Gast Henning Baum. Henning Baum ist der letzte Bulle, und das ist jetzt gar keine Beschimpfung, sondern das ist Fakt, denn damit ist er so richtig bekannt geworden. Und in der Neuzeit angekommen ist er mit Wolverine, ein Podcast, bei dem er eine sehr, sehr große Stimme spricht. Und ich glaube, man kann es wirklich sagen, wenn einer eine Stimme hat, die für Podcast gemacht ist, dann ist es eben mein heutiger Gast Henning Baum. Wir haben natürlich wie immer über viele, viele andere Sachen gesprochen, unter anderem ob seine Heimatstadt Essen das Ding hat, die neue Innenmetropole aka Palm Springs zu werden oder auch nicht. Hört rein, seid gespannt. Es war wie immer ein sehr inspirierendes, spannendes und sehr unterhaltsames Gespräch. Die Fahrt geht los mit Unterwegs mit Henning Baum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unterwegs mit, und ich sitze heute mit einem Herren in der Bahn auf dem Weg Richtung Essen, den glaube ich wirklich jeder oder jede kennen wird. Er ist ein deutscher Schauspieler und wurde vor allem bekannt durch seine Rolle in Der letzte Bulle. Daher kenne ich Sie auf alle Fälle. Herzlich willkommen, Henning Baum.
Guten Tag.
Wir sind in Berlin gestartet. Wo genau geht's hin für Sie?
Ja, nach Hause.
Und nach Hause ist Essen.
Ja.
Seit eh und je, und das wird auch immer so bleiben.
Ja, sicher, das ist ja meine Heimat, und ich bin ja nun ohnehin permanent in der Welt unterwegs. Also ein bisschen übertrieben in der Welt, aber in Deutschland und in Europa, manchmal auch in der Welt. Heimat bleibt Heimat, nicht? Und auch wenn ich mal für eine Zeit lang woanders wohne oder lebe, ich kehre ja immer wieder an diesen Ort zurück.
Mhm. Was macht Essen aus, dass es sich wie nicht nur Heimat ist, sondern auch wie Heimat anfühlt? Weil gerade jemand wie Sie, der im schauspielerischen Bereich tätig und erfolgreich ist, ist es ja jetzt nicht so die klassische Stadt, um zu leben.
Ich weiß, worauf Sie anspielen.
Ja, gut.
Sie meinen, dass da nicht irgendwie eine coole Szene ist. Und
es eventuell.
Ist nicht hip, und da sind nicht die... die im Schauspiel erfolgreich sein wollen.
Ich habe gerade in einem anderen Podcast von jemandem gehört, der war in Essen, und der sagte, da war nicht mal eine Kneipe zu finden. Das kann ich mir gerade in Essen nicht vorstellen.
Dann möchte ich mal wissen, wo der unterwegs war. Die Stadt ist auch voll von Kneipen.
Dachte ich mir auch.
Außerdem, ich brauche keine Kneipe zum Leben. Wenn der eine braucht, dann ist das seine Sache.
Was macht denn Henning Baum in Essen, wenn er aus dem Haus geht?
Sie möchten wissen, was ich so mache, wie so mein Leben aussieht.
Was Essen ist. Also so ein bisschen Reklame für Essen.
Mache ich nicht. Ich will ja gar nicht, dass da die guten Seiten von Essen rausgestrichen werden. Sonst wird das völlig überrannt.
Okay, aber wenn ich zum Trinken nach
neue
Essen
Palm
will,
Springs.
Gibt's sowas wie eine Kultkneipe oder wie ein Place to be, wo Sie sagen würden, das ist so typisch Essen, da lernt man diesen Ort kennen?
Ja, das mag sein, dass es da so Kultkneipen gibt, die auch ganz gemütlich sind. Mhm. Aber da fragen Sie echt den Falschen. Ich gehe ja gar nicht in eine Kneipe.
Okay, dann reden wir über die andere Stadt. Sie kommen gerade aus Berlin. Weil
da
Sie,
gehe ich auch nicht in eine Kneipe.
Nee, aber da gehen Sie ins Tonstudio. Da kamen Sie aus dem Tonstudio, weil Sie ja ganz aktuell ein ziemlich großes Projekt am Wickel haben. Mal nicht vor der Kamera, sondern direkt vor dem Mikrofon.
Ja, das ist... Podcast, ein großes Hörspiel aus dem Marvel-Kosmos, das heißt Marvel's Wastelanders, und ich tauche in der Staffel 4 auf und ich spiele tatsächlich den Wolverine.
Den Wolverine.
Den Wolverine, also diese tatsächlich sehr düstere Figur aus dem Marvel-Kosmos, der ziemlich aggressiv und kampferfahren ist und die Fähigkeit hat, sich auch sehr schnell zu regenerieren und zu erholen von Verletzungen. Er ist nicht unsterblich, aber er sagt über sich selbst, er sei seit Anbeginn der Zeit da gewesen.
Okay.
Das ist eine ganz interessante Aussage. Er ist seit Anbeginn der Zeit da. Das impliziert ja, dass es irgendwann mal einen Augenblick gegeben hat, wo die Zeit entstanden ist.
Wann ist denn Ihrer Meinung nach die Zeit entstanden?
Ja, da fragen Sie mich was. Das ist lange her, ne? Aber überhaupt die Vorstellung, dass die Zeit entstanden ist und dass die Zeit nicht immer da gewesen ist, bedeutet ja, dass es etwas Überzeitliches gibt. Der Einstein hat ja gesagt, Zeit und Raum sind ja relativ. Ich bin nicht klug genug, um das zu erklären, aber es muss ja wohl heißen, diese Vorstellung, dass Zeit und Raum unendlich sind und immer da sind, ist zu ergänzen.
Na, ist denn mit vor der Zeit gemeint Zeitlosigkeit? Also, dass es keine 24
Zeit,
Stunden
nein,
oder keine Kalenderrechnung gab?
Nein, das meint Wolverine nicht. Wolverine sagt, ich bin seit Anbeginn der Zeit da. Und was er genau damit meint, weiß ich natürlich nicht. Aber ich habe es so verstanden, dass er seitdem die Zeit entstanden ist, und dann muss man eben sagen, die Welt von Zeit und Raum, das ist immer verbunden, muss irgendwann entstanden sein. Und da ist auch im Anbeginn Wolverine da gewesen. Und das ist was sehr Geheimnisvolles. In allen Mythen und Schöpfungsgeschichten gibt es diesen Augenblick, wo aus dem Nichts heraus oder aus etwas, was ich jetzt, weil mir die Begriffe fehlen, das Nichts nenne, ein Schöpfungsakt da gewesen ist. Und mit diesem Schöpfungsakt treten dann auch direkt bestimmte Überpersönlichkeiten auf. Urzeit war es, da Ymir hauste. Nicht wahr? Sand noch Meer noch Salzwoge. Das ist also der Beginn der nordischen Mythologie, der Schöpfungsgeschichte. Und dieser Ymir, das war der Riese. Und aus dessen Leib, da wurde dann gewissermaßen die Welt geschaffen. Also man kennt das auch in der griechischen Mythologie. Das findet man eigentlich in allen Mythologien. Und Marvel, die Menschen, die das schreiben und sich das ausdenken, die scheinen doch davon inspiriert zu sein und sich da gut auszukennen, wenn sie sowas auch auf ihre Comichelden übertragen. Mhm. Also man ist doch überrascht, wie viel geheimnisvolle Tiefe in diesen Comichelden liegen kann. Das war mir zu Anfang auch nicht ganz klar. Aber gerade diese Figur Wolverine hat was sehr Geheimnisvolles.
Muss man sich mit so einer Figur identifizieren können, um sie zu sprechen? Oder?
Ich muss ja als Schauspieler versuchen, die Persönlichkeit der Figur zu erfassen. Und das ist ja dieser etwas geheimnisvolle Vorgang, den man als Schauspieler durchlebt in der Vorbereitung, durch das Lesen der Rolle und das Nachdenken darüber und in sich hinein fühlen. Und entweder trägt man diese Rolle in sich oder man trägt sie nicht in sich. Dann sollte man sie auch nicht spielen. Also es gibt einen Widerhall, es gibt eine innere, es gibt einen Anklang, ne? Also ich habe ein gewissermaßen eine innere Harfe, könnte man sagen, voller Saiten. Und eine von diesen Saiten kann eben auf diese Wolverine-Figur reagieren. Die klingt dann an. Wenn ich das nicht habe, dann funktioniert das nicht. Ich muss das haben.
Welche Seite ist denn die düstere Seite von Henning Baum?
Nein, ich habe jetzt gewiss nicht, hoffe ich nicht, diese düsteren Seiten, wie Wolverine sie hat. Aber ich muss natürlich irgendwie eine Vorstellung davon haben, was dieser brüchige Charakter von Wolverine bedeutet, um das spielen zu können. Es muss nicht eins zu eins sein. Es ist ja auch Unsinn, wenn man denkt, man müsse also jetzt... es gibt so unsinnige Debatten manchmal in der Schauspielerei, aktuell vermehrt, dass nur derjenige eine bestimmte Person spielen kann, der das auch sei. Also sagen wir mal...
Was ja den Beruf des Schauspielers eigentlich als Absurdum führt, weil man ist ja Schauspieler, um etwas darzustellen, was man nicht unbedingt sein muss.
Sag mal, ich hab mal vor 20 Jahren hab ich einen schwulen Kommissar gespielt im Fernsehen. Das habe ich sehr gern gemacht und das war damals was Ungewöhnliches. weil das einfach das erste Mal war.
Das war mit Herz und Handschellen.
Genau, mit Herz und Handschellen, dass der Kommissar schwul war. Es war aber eigentlich auch nichts Besonderes, weil ich habe immer gesagt, ja, was soll das? Das hat doch keinen Einfluss darauf, wie der seine Fälle ermittelt. Das findet also nur da statt, wo man sieht, er lebt also zu Hause mit einem Mann zusammen. Also auf seine Arbeit als Polizist hat es keinen Einfluss. Insofern ist es natürlich ein bisschen eine Kopfgeburt, aber ich habe das gespielt und das hat mir auch Freude gemacht, diese Rolle zu spielen. Und das hat auch gut funktioniert. Worauf ich hinaus will, ist, es gibt heutzutage Leute, die sagen, ja, einen Schwulen darf nur ein Schwuler spielen. Das hat aber nichts mit der Idee des Schauspielens zu tun, weil das ist ja dann, es geht ja ums Spielen, ums Annehmen einer Idee, auch einer Figur. Dann müsste man ja auch sagen, ja, ein Mörder kann nur ein Mörder spielen. Ja, wie soll das funktionieren? Sollen wir die Gefängnisse aufmachen und begabte Leute aus den Zellen holen oder was?
Warum dürfte heute nur noch ein Schwuler ein Schwuler
spielen? Ja, da müssen spielen,
Sie mich nicht fragen. Weil es politisch korrekt ist? Weil es Vogue ist?
Ja, das muss wohl irgend so ein Gedanke sein, der dahinter liegt. Aber das ist ein Missverständnis. Das hat eben mit Schauspielerei nichts zu tun. Nicht? Diese Vorstellung der kulturellen Aneignung oder Aneignung einer Identität, der also als Vorwurf da im Raum steht, der ist auf die Schauspielerei nicht anzuwenden, weil Schauspiel ja eben immer bedeutet, der Schauspieler denkt sich in einen Charakter rein. Es gibt also keine Voraussetzung, außer die eben des inneren Anklangs, dass man eine Rolle spielen kann. Also allein der Zugang zu Fantasie und Spielfreude ist es, der da entscheidend ist.
Eine Aneignung hat ja im weitesten Sinne auch dann was mit mangelnder Authentizität zu tun. Vielleicht haben diejenigen in dem Moment die Bedenken, dass jemand, der etwas, was auch immer spielt, was er oder sie eigentlich nicht ist, nicht authentisch ist?
Das ist eine völlig künstliche Debatte, die entbehrt jeder reellen Grundlage, was Schauspiel betrifft. Das ist eine im luftleeren Raum geführte theoretische Debatte von Leuten, die zu viel Zeit haben.
Wie bringt man Charakter mit der Stimme? Also wie bringt man mit der Stimme Charakter in eine Figur? Also um nochmal auf Wolverine zurückzukommen. Sie müssen ja in irgendeinem Moment dann anfangen, diesem Menschen einen Charakter durch die Stimme zu verleihen. Das stelle ich mir ehrlicherweise sehr spannend, aber auch gar nicht einfach vor.
Das ist ja das Gleiche wie im Schauspiel. Also ich mache ja nichts anderes. Ich spiele. Ich denke ja in dem Augenblick auch nicht darüber nach, wie lege ich Charakter in die Stimme. Das muss ich einstellen. Alles, was ich mache, ist, ich spiele die Situation. Mhm. Ich weiß, in welcher Situation Wolverine sich gerade befindet und da versetze ich mich gedanklich rein. Mhm. Und alles andere muss entstehen. Ich konzentriere mich nicht darauf, einen bestimmten Ton herzustellen, weil ich meine, der klingt gut oder passt gut dazu.
Nee?
Nein. Wenn ich das besonders gut machen will, heißt das, ich muss in der Vorbereitung tüchtig sein, fleißig sein. Ich muss es kennen, ich muss das wissen, was ich da mache und ich muss die Stimme trainiert haben und den Körper trainiert haben. Ich komme da fit hin.
Ich habe das Gefühl, Sie sind ein sehr fleißiger Mann.
Ja, es ist schön, dass Sie das Gefühl haben.
Was glauben Sie? Ich habe nämlich gelesen, dass Sie teilweise darüber nachdenken oder auch schon mal erzählt haben, dass Sie eher zur Faulheit und zum Prokrastinieren neigen. Ich würde sagen, jeder, der so ein bisschen im schauspielerischen Bereich tätig ist oder im irgendwas mit Medien, wie man neudeutsch sagt, sagt das von sich, weil man immer denkt, man tut zu wenig dabei. Vielleicht ist es einfach nur etwas, was sich nicht wie Arbeit anfühlt.
Ach ja, das habe ich wieder so dahin gesagt. Das ist natürlich Ruhe ist der Anfang der Kreativität. Wir brauchen, wenn wir schöpferisch tätig sein wollen, eine innere Ruhe und eine äußere Ruhe, damit sich die Stimmen der Kreativität in uns überhaupt regen können. Sonst fällt uns nichts ein, sonst werden wir nicht in Schwingung versetzt. Wenn wir das Brausen der Welt und das Brausen der Leute ständig in den Ohren haben, dann können wir nicht innehalten, dann sind wir nicht gesammelt.
Das heißt Inspiration durch Ruhe.
Ja, natürlich. Und nicht nur für Menschen, die kreativ arbeiten, sondern eigentlich für jeden Menschen. Für jeden Menschen wäre Ruhe gut. Nicht nur Ruhe, wenn er schläft, sondern versuchen auch immer wieder nach Möglichkeit Ruhe während des Tages herzustellen. Bewusst Ruhe suchen.
Aber sind Sie nun fleißig oder nicht?
Dann müssen andere entscheiden.
Aber wenn Sie es jetzt entscheiden müssten?
Na, ich tue, was getan werden muss. Also ja. Ich habe ja Einsicht in die Notwendigkeit, ne?
Ja, aber warum, also es fällt Ihnen ja trotzdem schwer, das zu benennen, ob Sie es sind oder nicht.
Naja, das muss man von außen beurteilen. Also was soll ich mich selber loben oder kritisieren? Es ist müßig. Das ist müßig. Es ist ohnehin ja müßig, zu viel über sich selbst zu reden. Wissen Sie, auch in so einem Podcast zu sein, ist natürlich für mich auch immer eine Herausforderung, weil es geht immer um mich und so, ich bin jetzt nicht so interessant.
Oh, ich finde, Sie sind eine sehr interessante Persönlichkeit. Das
schmeichelt mir, vielen Dank. Deswegen versuche ich das Interessante natürlich aus Ihren Fragen zu ziehen, ne? Und mit Ihnen da ins Gespräch zu kommen. Aber ich als Person bin eigentlich an mir nicht so wahnsinnig jetzt interessiert.
Dann gehen wir nochmal zur Person Wolverine kurz zurück. Ja. Der ja ganz offensichtlich nicht nur ein düsterer, sondern ein sehr interessanter Charakter ist. Ich glaube, als Laie würde man sich schon vorstellen, man geht da rein in einen höchstwahrscheinlich schallgeschützten Raum, hat ein Glas Wasser stehen, ein Mikrofon und liest vom Blatt Papier.
Das ist schon ziemlich richtig, ja.
So, aber dann wird es ja erst interessant.
Das Glas Wasser ist ganz wichtig.
Ja, ohne Sprudel wahrscheinlich, sonst wird gerülpst.
Ja. Und die Schalldichte Kammer ist auch richtig und der Text, der läuft auf einem großen Fernseher ab und ich höre also die Sprecher aus Amerika, meine Kollegen, wie die das gesprochen haben.
Das ist auch ein Schauspieler?
Ja, das ist Robert Patrick, der das spricht.
Okay.
Den kennen die Leute vor allem aus Terminator. Terminator 2 war er der T-1000.
Ja,
diese
der Cop.
Flüssige Metallverbindung, diese gespenstische Figur.
Ja.
Der ist zwar auch inzwischen älter geworden, aber spielt immer noch Bösewichte. Ja, der spielt jedenfalls ganz toll diesen Wolverine. Spricht ihn anders als ich, aber den höre ich. Und dann höre ich auch meine Dialogpartner aus Amerika, auf die ich antworten muss.
Parallel?
Ja, Black Widow zum Beispiel. Ne? Und dann muss ich antworten. Mhm. Das heißt, wir hören uns das erstmal an und dann machen wir es nochmal und dann ist der Wolverine natürlich ausgeblendet, dann spiele ich den, aber den oder die amerikanische Dialogpartnerin höre ich. Mhm. Und darauf muss ich dann antworten. Und ich höre auch beim Spielen die ganzen Hintergrundgeräusche. Das ist ja eine ganze Soundkulisse, das ist wie ein innerer Film. Ne? Mhm. Wenn man die Augen schließt,
echtes Hörspiel.
Ja, das ist ganz aufwendig gemacht. Also das höre ich alles, das ist schon alles produziert. Und wie gesagt, ich mache mir da keine Gedanken darüber, dass ich jetzt so oder so klinge, sondern ich spiele nur die Situation der Figur. Nur darauf konzentriere ich mich. In dem Fall saßen zwei Regisseure da und die hören genau hin. Und die sagen dann, geh nochmal zurück, sprich den Satz bitte nochmal und denk dran, der Feind sitzt euch im Nacken. Ihr habt ganz wenig Zeit.
Mhm.
Ja? Das heißt, die führen mich nochmal in eine bestimmte Richtung und sagen, das muss ich nochmal leicht herausarbeiten. Die sagen ja nicht, sprich das lauter oder sowas direkt, sondern die geben mir auch nochmal die Situation und sagen, denk an diesen Aspekt der Situation.
Also vor dem geistigen Auge
passiert
viel.
Ja, und dann spiele ich das nochmal. Und so geht das dann mehrere Stunden. Zwischendurch machen wir immer mal eine Pause, so nach 2 Stunden. Trinken was, schnaufen durch, weil es sehr anstrengend ist. Und dann geht's weiter. Das ist eine ganz konzentrierte Arbeit.
Sind das zwei verschiedene Paar Schuh, Schauspiel und Hörspiel?
Naja, beim Film ist natürlich das Bild dabei, aber es ist beides Schauspiel. Aber hier beim Hörspiel findet ja keine Ablenkung durch das Bild statt. Das bedeutet, das Publikum, der Zuhörer, hört natürlich noch genauer hin. Und wir müssen entsprechend genauer arbeiten. Also eine kleine Irritation, einen kleinen Fehler würde man hören. Deswegen darf der nicht sein.
Mhm.
Das würde vielleicht sonst im Film gar nicht bemerkt werden, weil das Bild so eindrucksvoll ist. Ne? Wir müssen ja vermutlich auch mehr reden als im Film.
Also, Bilder im Kopf erzeugen
zu
können.
Ja, klar. Ne? Also stellen Sie sich mal vor, die ganze 15-minütige oder 20-minütige Anfangssequenz von Spiel mir das Lied vom Tod, wo man auf...
Habe ich nie gesehen übrigens.
Ja, da sind die Banditen am Bahnhof und warten auf Mundharmonika, dass der irgendwann kommt, alias Charles Bronson. Und hätten die eigentlich wissen müssen, wenn man auf Charles Bronson wartet, geht das meistens nicht gut aus.
Geht schief.
Ja. Und die sagen ja nichts. Aber das sind natürlich alles Wahnsinnsbilder. Daraus ein Hörspiel zu machen,
wäre Herausforderung. Ne? Das wäre schwierig.
Ja.
Würden Sie sagen, dass Arbeit Arbeit sein muss?
Was definieren Sie das mal?
Dass man was getan, also ich auf ein Zitat, das Leben muss uns schleifen und wenn wir uns nicht an etwas Hartes heranwagen, dann verweichlichen wir. Wir sind in Deutschland verweichlicht, da führt kein Weg dran vorbei.
Okay, habe ich verstanden.
Das impliziert ja so ein bisschen, das sind Ihre Worte.
Das bezieht sich nicht nur auf die Arbeit.
Nee, das ist mir schon klar.
Nein, das bedeutet nicht, dass Arbeit wehtun muss oder unbefriedigend sein muss. Im Gegenteil. Arbeit ist ja dann etwas Schönes, wenn wir das Gefühl haben, dass wir schöpferisch tätig sein können. Das ist, glaube ich, was besonders Schönes, dass was Sinnvolles dabei herauskommt, was den Menschen gut tut. Ne? Also ich denke oft, das Bild eben eines Handwerkers, das ist doch was Wunderbares. Da ist was kaputt oder alt und der kommt und repariert das.
Oder es entsteht was.
Oder es entsteht was, das ist doch was Wunderbares. Ne?
Stimmt.
Oder der Bäcker, der morgens das Brot backt.
Ach, Schauspiel ist auch ein Handwerk.
Schauspiel ist in gewisser Weise auch ein Handwerk zu einem gewissen Teil, ist aber zu einem großen anderen Teil etwas, was kein Handwerk ist, sondern etwas, wir tauchen ein in einen Prozess, der etwas Künstlerisches sein kann.
Mhm.
Und das, was das Künstlerische vom Handwerklichen unterscheidet, ist, das geht darüber hinaus. Es muss zunächst mal ein gutes Handwerk vorliegen, damit sich was Künstlerisches einstellen kann. Aber ich sage ja, einstellen, das ist das Geistige, was, würde ich in meinem Fall sagen, jedenfalls nicht aus mir selber entspringt, sondern was von oben dazugegeben wird.
Also in Form von Talent?
Ja, das ist irgendetwas, was dann gewissermaßen in mich hineingelegt wird. Also ich kann das mal so sagen als Bild. Wenn ich ein Stück Ton habe, dann kann ich daraus ein Gefäß formen. Ja? Und dieses Gefäß kann mal, wenn es gebrannt ist, Wasser in sich aufnehmen. Ich kann also mir Mühe geben, dieses Gefäß so gut es geht zu gestalten. Dass es ästhetisch schön ist, dass es dicht ist und dass es seiner Funktion folgt. Das ist an sich schon gut dann. Aber damit es was Besonderes wird, bedarf ich einer Gabe, die in dieses Gefäß hineingelegt wird. Und die kommt nicht aus mir selbst. Die wird vielleicht durch mich hindurchgereicht.
Aber was wäre jetzt, um bei dem Bild zu bleiben, die besondere Gabe, die das i-Tüpfelchen auf dem Tontopf ist?
Wenn der Zuschauer, das Publikum oder der Betrachter eines Bildes, wenn er angerührt wird. Ganz offensichtlich ist das doch bei der klassischen Musik so. Wenn wir die klassische Musik hören, nehmen Sie mal Bach, ja, damit es ganz offensichtlich ist, dann hören wir ja nicht nur einen talentierten Musiker. Dann hören wir nicht nur ein musikalisches Genie, sondern dann hören wir etwas, was darüber hinausgeht, was gewissermaßen so eine Öffnung in die geistige Welt aufzeigt, aus der wir genährt werden, aus der wir geistig genährt und aufgebaut werden. Das geht weit über Handwerk hinaus.
Mhm.
Jetzt will ich natürlich in keinster Weise mich mit diesen großen Künstlern vergleichen. Aber ich wollte es jetzt kurz darlegen, um zu erklären, worin liegt der Unterschied zwischen dem Handwerklichen, was Voraussetzung sein muss, und dem wirklich Künstlerischen.
Mhm.
Und um es eben verständlich zu machen, habe ich jetzt eben einen der allergrößten Künstler überhaupt genannt, Bach. Ne?
Aber die Frage wäre ja trotzdem, was Johann Sebastian Bach letzten Endes doch noch von einem in der Jetztzeit geborenen Komponisten, Musiker und Künstler unterscheidet. Also was ist dieser Feenstaub, der einen Johann Sebastian Bach oder einen Brahms oder einen Tschaikowski am Ende von den anderen unterscheidet?
Ja, also es gibt natürlich auch heute gute Musik. Ne? Zwar viel, viel weniger als noch vor 30 oder 40 Jahren. Ich habe den Eindruck, es wird immer weniger. Aber ich bin überhaupt nicht derjenige, der das beurteilen kann. Ich kenne viel zu wenig. Also sollte ich mich da auch zurückhalten. Aber was kann er lernen? Oder was unterscheidet ihn? Die Musik, oder ich sag mal so, aus meinem Medium, der Film ist ein künstlerisches Medium, was uns auf der Ebene der Emotionen, der Gefühle und des Verstandes abholt. Wir sind gefesselt, wenn wir einen Film sehen, mitgerissen. Er regt uns vielleicht auch zum Nachdenken an, aber vor allem regt er uns auf. Ja, also diese Emotionen, die die Protagonisten durchmachen, die reißen uns mit, wie früher in der attischen Tragödie, und wir erleben eine Katharsis und sind am Ende nach hoffentlich gelungener Auflösung des Konflikts geläutert. In der klassischen Musik wird auch die Ebene des Gefühls und die Ebene des Verstandes erreicht, aber es geht darüber hinaus. Das Geistige kommt dazu. Und das Geistige, das ist eben etwas, das ist was Besonderes, was den Mensch, der ja ein Leibgeistwesen ist, mit seinem göttlichen Ursprung verbindet. Und das wird eigentlich jedem geübten Hörer, nein, muss man gar kein geübter Hörer sein, es wird eigentlich jedem klar, wenn sie jemanden, wenn sie Menschen hinsetzen und der würde also etwas von Bach hören, beispielsweise seine Kantaten oder so, dann spürt man das. Es rührt einen an.
Und trotzdem erreicht es nicht jeden.
Ja, weil das mag sein, dass man kann sich ja auch dem verschließen, bewusst. Man sagt, kann ja auch sein, dass man sagt, ja, ich will das nicht hören. Ich will das nicht hören oder ich finde das doof oder ich näher mich dem nicht, das ist nicht mein Ding.
Und das wäre aber auch okay?
Ja, das kann ich nicht beurteilen. Das muss derjenige
für ihr Empfinden völlig nachvollziehbar oder absolut nicht nachvollziehbar?
Nee, nachvollziehen kann ich das, aber der verschließt sich natürlich einer Entwicklung. Das ist ja so, wie wenn man immer nur Kartoffeln isst und sagt, nee, ich will nichts anderes probieren. Ja, jetzt mal als Bild gesprochen. Natürlich können wir sagen, ich will das nicht kennenlernen, ich will nicht aus meinem Dorf rausgehen, ich will nicht in die Welt gehen, ich will keine anderen Leute treffen, ich will kein Buch lesen. Kann man natürlich alles machen. Steht einem ja frei, wenn man sagt, ich will eng leben. Ich will den Horizont nicht erweitern. Ich will nicht, dass der Vorhang aufgeschoben wird. Ich will mich nicht mit Kunst befassen. Ich will kein Gedicht lesen. Was soll das? Warum soll ich Rilke lesen? Warum soll ich klassische Musik hören? Warum soll ich ein Buch lesen? Ich werde doch gut unterhalten auf Instagram.
Leben Sie eng?
Na, ich hoffe nicht. Also ich zumindest... aber was ich sagen muss ist, ich bin natürlich auch manchmal ein Dummkopf und auch ein bisschen ignorant. Da kann ich mich nicht von freisprechen. Ich habe zum Beispiel mich nie so richtig mit der Musik der Romantik auseinandergesetzt. Irgendwie...
Kuschelrock?
Nein. Kuschelrock bin ich natürlich ein großer Fan von. Ja. Spandau Ballet war schon immer bei mir auf dem Programm. Nein, ich meine die Musik der Romantik, also Chopin, Schumann und so weiter, Schubert, das habe ich irgendwie keinen Zugang zu gehabt. Jetzt lese ich gerade ein Buch über Clara Wieck, die große Pianistin, die später Robert Schumann geheiratet hat. Die
wurde gerade verfilmt, ist noch nicht lange her.
Ach so, das muss die Geschichte. Ich kenne das nur mit Herbert Grönemeyer und Nastassja Kinski, Frühlingssymphonie. Gibt es einen neuen Film?
Ja, die Geschichte hinter Clara. Ja. Ich meine, wir hatten auch die Schauspielerin zu Gast hier im Podcast, deren Name mir gerade nicht einfällt, aber komme ich gleich drauf. Ja, das ist ja
da geben Sie mir einen super Tipp.
Komme ich gleich drauf.
Ja, da bin ich natürlich gespannt. Lese ich dieses Buch. Sehr, sehr spannend, macht mir große Freude. Wurde mir empfohlen und zu Recht empfehle ich weiter. Und da habe ich jetzt beim Lesen gedacht, jetzt höre ich mir mal auch die Musik an.
Ja.
Und ich bin so gerührt von dieser Musik, bin so ergriffen worden, dass ich festgestellt habe, naja, da war ich doch der Ignorant, der sich das jahrelang nicht angehört hat. Ich habe einfach diesen Teil der Klassik nicht so richtig angenommen. Also da sieht man, das kann jedem widerfahren. Deswegen ist es schön, wenn wir auf Menschen treffen, die uns an die Hand nehmen und sagen, so lieber Henning, jetzt möchte ich dir mal was zeigen, was du vielleicht bisher noch nicht kennengelernt hast. Komm mal mit. Wir machen eine Stadtrundfahrt durch Berlin und ich erkläre dir ein bisschen was über die Architektur verschiedener Gebäude und der Geschichte dazu. Ja? Also im übertragenen Sinne. So wie wir als Kinder von unseren Eltern an die Hand genommen wurden und wie die uns die Welt gezeigt haben. So müsste es eigentlich manchmal auch noch sein, wenn wir erwachsen sind. So wünsche ich mir das jedenfalls eigentlich von mir. Und ich brauche das auch, weil das muss schon irgendwie auf mich zukommen. Es ist nicht so, dass ich zu Hause sitze und dann denke, oh, Romantik hören. Das hat mir noch gefehlt.
Also das heißt, eine Art von Selbstreflexion ist auf alle Fälle vorhanden.
Ja, dass die Selbstreflexion zum Teil auch, das ist ja immer ausbaufähig. Aber was ich brauche, was ich bedarf, ist natürlich Menschen, die mir auch auf die Sprünge helfen. Oder das, es kommt ja meistens von anderen Menschen.
Ist das die junge Generation, die Sie dafür brauchen?
Das kann die auch sein. Das ist, ich würde nicht sagen, dass das nur von älteren Leuten kommt oder Gleichaltrigen. Das kann durchaus sein, dass auch die Jungen kommen und sagen, Hör dir mal das an oder guck dir mal den Film an und guck mal, was sie da machen für eine Schnittfolge oder was für eine Kameratechnik da verwendet wird.
Was sich ja auch verändert hat.
Ja klar, das ist natürlich total interessant. Manchmal sehe ich auch im Internet irgendwie junge Leute, die super cool Musik machen. Richtigen coolen funky Style mit relativ einfachen Instrumenten, aber auch hochkreativ sind. Freue ich mich staunig und denke, hey, cool. Das hört man nur nicht im Radio. Mhm. Das Radio, aber ich höre auch nicht viel Radio, aber da ist es, fällt einem das jetzt nicht auf. Ne? Man müsste schon so ein bisschen suchen. Und gerade was neue Musik angeht, muss ich sagen, da bin ich ein bisschen wirklich auf Hilfe angewiesen. Da kenne ich mich nicht genug aus, da weiß ich auch nicht, wo ich suchen soll. Also wenn da jemand kommt und sagt, hör mal, das ist ein super Musiker hier, hör dir das mal an.
Wer ist denn der neueste Musiker, den Sie kennen?
Udo Lindenberg.
Okay, das ist schon ein paar Tage her.
Der ist doch schon ganz aktuell gerade.
Aber auf der anderen Seite hatte er ja den ersten Nummer 1-Hit seiner gesamten musikalischen Karriere erst vor ein paar Monaten gehabt.
Nein.
Zusammen mit einem Sänger, der, ich sag jetzt einfach mal, in der Jetztzeit ein Superstar ist. Das heißt, da hat eine Kollaboration, eine Zusammenarbeit stattgefunden.
Das weiß ich gar nicht.
Und zack, bumm, gab es den ersten Nummer 1-Hit für Udo Lindenberg.
Mit wem hat der zusammen
gesungen? Mit Apache.
Apache,
so heißt der Sänger, ein unglaublich erfolgreicher Sänger. Er hat auf alle Fälle visuell geht es in die Richtung.
Cool.
Auch da muss man natürlich aufpassen.
Winnetou
Stichwort
Apache.
Stichwort kulturelle Aneignung. Insofern, das war der erste Nummer 1-Hit von Udo Lindenberg. Ich habe deswegen gefragt, ob Sie eng leben, beziehungsweise ob Sie alles kennenlernen wollen oder nicht. Mir ist aufgefallen, als wir uns in Berlin am Bahnhof getroffen
haben. Wir müssen überhaupt
haben,
nicht aufpassen mit dem Quatsch kulturelle Aneignung. Wir sitzen hier im Zug. Also da wird jetzt keiner sich, wenn er den Podcast hört, vor Entsetzen an die Brust schlagen und sagen, toller Wetter, diese zwei, was fällt denen ein?
Ja, die Wette würde ich annehmen.
Ja gut, dann passiert trotzdem mir. Wir sind in der Zwischenzeit schon weitergefahren. Schönen Gruß.
Ich frage deswegen, ob Sie eng leben, beziehungsweise ob Sie alles kennenlernen wollen oder nicht. Als wir uns begrüßt haben am Bahnhof in Berlin, habe ich Sie gefragt, ob wir uns duzen oder siezen. Und Sie haben sehr schnell gesagt, dass wir uns siezen, was wir auch tun und was auch völlig in Ordnung ist. Wie ist das, wenn die, sagen wir mal, Generation Z oder Alpha, die ja danach kommt, partout Sie nur duzen? Ist das okay oder geht das gar nicht?
Na, ich kann die ja trotzdem siezen, aber die sind ja nicht auf den Kopf gefallen.
Mhm. Siezen ist, warum ist Siezen ein Ding für Sie?
Ja, ich will mich doch nicht mit jedem gleich, das ist doch eine Frage der Höflichkeit. Also für mich ist das auch so, wenn ich jemanden sieze, dann zwingt das natürlich auch meine Gedanken in eine klarere Form. Also wenn ich mit Ihnen spreche, dann befleißige ich mich ja, dass ich geschliffen denke und formuliere und nicht ins Gequassel komme.
Weil Duzen zu salopp ist.
Ja, das ist dem wohnt eine größere Entspannung inne.
Mhm.
Und die ist in meinem Fall jetzt nicht gewünscht.
Aber wir haben ja gerade gelernt oder darüber gesprochen, dass Entspannung respektive Ruhe Kreativität fördert.
Ja, ist aber was anderes. Ich meine jetzt ja nicht Sloppiness, sondern ich meine innere Ruhe für mich selbst.
Mhm. Ne? Also, provokant gefragt, unterstellt man dem Duzenden eine Saloppfähigkeit in der Unterhaltung?
Ja, der hat ja
dem Siezenden einen höheren Anspruch ans Gespräch?
Nein, es geht doch darum, mir geht es jetzt darum, das habe ich Ihnen gerade versucht klarzumachen, wenn ich will mich nicht mit jedem duzen. Mhm. Und ich will auch, wenn ich so ein Gespräch führe.
Was übrigens völlig nachvollziehbar und
so,
okay ist.
So viel Zeit ich muss sein. Mich nicht mit jedem gemein machen oder so tun, als wären wir gute Freunde. Was soll der Unsinn? Ne?
Oh, Dankeschön. Wir bekommen ein Geschenk. Oh, wir sind Lieblingsgäste. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Schokolade? Kann nicht schaden. Warum sich denn nicht dafür entscheiden, eine Form zu bewahren?
Mhm.
Warum muss denn alles formlos plötzlich sein? Verstehen Sie, das geht doch über Tischsitten, über Manieren, über Regeln in der Gesellschaft, über das Miteinander. Wenn wir alle Formen wegnehmen, alle Strukturen wegnehmen, was bleibt denn dann? Eine Puddingmasse. Wir werden ein Puddingvolk. Lauter Puddingleute laufen rum.
Aber Pudding kann sehr lecker sein.
Ach, hören Sie auf, ist doch Unsinn. Pudding ist eine Nachspeise, die...
Aber süß und lecker.
Ja, ja. Sie wissen schon, was ich meine.
Natürlich weiß ich, was ich meine. Aber ich versuche nur diese besprochene Enge fassen zu können. Also wo fängt es an, diese Enge auch mal zu verlassen, ohne, um im Bild zu bleiben, in eine Puddingmasse, sondern bei der Hauptspeise zu bleiben?
Sie meinen beim Schwarzbrot.
Wenn das Ihre Hauptspeise ist, ja.
Ich habe Ihre Frage nicht verstanden.
Naja, also diese Enge, als ich Sie gefragt habe, ob Sie eng leben.
Ach so, was soll denn das sein, eng leben? Was ist das für eine Frage? Ich verstehe diese Frage nicht.
Engstirnig zum Beispiel?
Ach, engstirnig. Niemand will engstirnig sein. Es gibt Menschen, die engstirnig sind. Und man kann natürlich dahin geraten, dass einem das auch selbst widerfährt. Aber man will es doch nicht. Niemand sagt doch mit Vorsatz, ja, ich will engstirnig leben.
Das stimmt.
Nicht?
Aber die Werte, also die, über die wir eben gerade gesprochen haben, oder Manieren, die haben sich natürlich mit den Generationen weiterentwickelt und auch
nicht weiterentwickelt, sind degeneriert.
Ja?
Das ist ja, das ist keine Weiterentwicklung. Weiterentwicklung ist was anderes. Eine Weiterentwicklung kann nur entstehen durch Anstrengung und durch Schliff. Mhm. Kann nicht entstehen, wenn man das weglässt. Das ist keine Weiterentwicklung.
Also da sind wir wieder beim Leben.
Ja, natürlich. Also Entschuldigung, wenn wir uns verbessern wollen, wenn wir uns verfeinern wollen, ja, dann müssen wir an uns arbeiten. Ein Turner, der eine Abfolge von Übungen in Perfektion vorführen will, ja, wird er weniger trainieren und wird er jetzt entspannter sein oder was wird er machen? Nein, der wird sich mehr anstrengen. Der wird früher aufstehen, der wird seine Übungen noch öfter machen. Der wird versuchen, jeden Fehler rauszuholen. Der ruht sich nicht aus. Der feilt daran. Ein Reiter, der mit seinem Pferd eine Dressur vorführen will oder das Springreiten in Perfektion beherrschen will oder auch ein Boxer, der wird doch nicht nachlässiger sein. Überlegen Sie mal, Mike Tyson, der ist nachts um 4 aufgestanden und eine Stunde gelaufen. Und da haben die ihn auch gefragt, warum machst du das? Da hat er gesagt, ja, weil ich das Gefühl habe, ich muss das machen, um einfach dieses Extramaß an Arbeit da reinzulegen, um meinen Konkurrenten was vorauszuhaben. Weil Mike Tyson war kleiner als seine Gegner. Mike Tyson ist ungefähr 1,80 Meter groß.
Kurze Reichweite.
Die anderen sind viel größer gewesen, viel längere Arme, hätten ihn viel eher erreichen können. Der hat keinen Grund gehabt anzunehmen, dass er der jüngste Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten werden würde. Nein. Aber er hat daran geglaubt und hat aus seinem Nachteil hat er einen Vorteil gemacht durch ungeheure Disziplin.
Und Fleiß.
Ungeheurer Fleiß. Mhm. So. Und das ist doch wohl offensichtlich. Und wir müssen nicht alle Boxweltmeister werden. Das ist damit nicht gemeint. Aber wir müssen uns schon klar machen, wenn wir was erreichen wollen, dann geht das nicht über Nachlässigkeit und Entspannung.
Daher rührte übrigens auch meine Frage, als ich Sie vor geraumer Zeit fragte, ob Sie fleißig sind, weil ich das eben genau dieses Gefühl habe, dass Sie, ich bleibe jetzt einfach mal in dem sprachlichen Bild, aus dem Holz geschnitzt sind, wie eben angesprochene Personen. Also, oder anders gesagt, ich würde Sie als jemanden einschätzen, der dann halt mal um 4 aufsteht.
Nee.
Nein?
Um 4 stehe ich nicht auf. Nee.
Naja, weil Sie wissen, wie ich es meine als Metapher.
Ja, das manchmal ist das eben notwendig, ne? Aber das ist ja nicht so, dass mir das immer leicht fällt. Ich muss mich daher auch jeden Tag neu zu entscheiden. An mich tritt doch jeden Tag auch ein Schweinehund heran, wie an jeden anderen auch, und sagt, lass es doch mal ein bisschen ruhiger angehen.
Er kennt's nicht.
Kauf dir doch mal ein paar Donuts. Trink doch mal eine Cola.
Wann haben Sie die letzten Donuts gekauft?
Keine Ahnung.
Haben Sie schon mal Donuts gekauft?
Nee.
Gibt es in Essen Donuts?
Es gibt in Essen vermutlich inzwischen auch Donuts, ja.
Das ist nichts, was Ihnen gefällt, sehe ich. Ich kann mir vorstellen, dass Diskussionen mit Ihnen Spaß machen, aber sehr anstrengend sind. Wie kann man Sie von einer anderen Meinung überzeugen, die Sie vielleicht vorher nicht hatten? Also ist es möglich, oder würden Sie sagen, schon schwer?
Nein, das ist nicht schwer. Durch kluge Argumente kann ich natürlich eine Erkenntnis gewinnen und meine Ansichten erweitern. Das passiert ja auch viel, auch im Gespräch mit meinen Freunden oder mit Menschen, die anderer Meinung sind, wenn die das begründen können. Das ist ja eigentlich auch immer interessant, eine andere Ansicht, eine andere Haltung begreifen zu wollen. Ich kann auch nicht sagen, dass ich immer richtig liege. Also das weiß ich ja auch aus Diskussionen innerhalb der Familie. dass meine Frau und ich, wir sind ja nicht immer einer Ansicht oder so, oder ich auch mit Freunden. Und
wäre auch langweilig.
Ja, dann muss ich natürlich, muss ich manchmal auch erst über das Gehörte nachdenken und muss das verarbeiten und dann vielleicht etwas später, am nächsten Tag oder nach ein paar Stunden, sage ich ja doch, das ist mir erst nicht so klar gewesen, sondern erst durch längeres Nachdenken kann ich das verstehen.
Reflexion. Ja. Der Klassiker auf die E-Mail bezogen, die E-Mail ruhig mal eine Nacht liegen lassen, bevor man antwortet.
Ja, das hat ja was mit Impulskontrolle
ja,
zu
stimmt,
tun.
Ja, stimmt, haben Sie recht.
Impulskontrolle.
Aber auch ein schönes
kann
Thema.
Kann ich sehr empfehlen.
Ja.
Das heißt, dem Impuls eben nicht zu folgen. Man kriegt eine E-Mail oder beispielsweise die Leute lesen oder sehen was im Internet und haben den Impuls, sofort darauf zu antworten, weil es sie aufregt. Ja, dann werden sie mitgerissen von ihren Leidenschaften. Die gewinnen die Oberhand. Und das ist meistens nicht so gut. Besser ist es, abzuwarten, die E-Mail einen Tag liegen lassen. Früher hatte man ja den Briefverkehr. Das hat so ohnehin dann immer ein bisschen gedauert, bis man zurückschreiben konnte. Auch der Prozess des handschriftlichen Verfertigens ist nochmal was anderes als nur das Tippen. Da würden sich die meisten Menschen eher einen Gefallen mit tun, behaupte ich mal, wenn sie Impulskontrolle üben und nicht sofort in die Tasten hämmern. Ist ja unerhört, was der Baum da in diesem Interview gesagt hat, in dem Podcast. So ein arroganter Typ. Sondern einfach mal sacken lassen und wenn denen das nicht gefallen hat, sagen, komm, so wichtig ist der Baum auch nicht.
Wann haben Sie zuletzt handschriftlich kommuniziert?
Sie meinen einen richtigen Brief geschrieben?
Ja, oder einen Zettel?
Na, Zettel schreibe ich ständig. Ich habe ja auch hier einen Kugelschreiber.
Ja, habe ich, deswegen komme ich gerade drauf.
Ich habe immer einen Kugelschreiber dabei, ja. Ich schreibe viel auf. Mhm. Ich habe auch wieder so vor Tage so Notizbüchlein gekauft. Da schreibe ich so Gedanken rein und Ideen rein. Das ist auch nochmal was anderes. Das hat man inzwischen sogar wissenschaftlich erforscht. Wenn wir mit der Hand auf Papier etwas schreiben, so ist dieser Vorgang der Schriftbildung auf irgendeine Art und Weise mit unserem Gehirn verknüpft und Gedanken vertiefen sich anders und entwickeln sich auch anders. Also die Gedanken entstehen auch anders. Man kennt das ja auch vom Briefschreiben. So ging es mir jedenfalls, schreibt man einen Brief. Ich wusste dann meistens am Anfang noch nicht genau, wohin der Brief laufen würde, wenn ich einem Freund schreibe. Aber im Verlauf des Schreibens tauchen neue Gedanken auf. Die verfertigen sich beim Schreiben. Kleist hat ja den Aufsatz geschrieben über die Verfertigung der Gedanken beim Reden. Sehr lesenswerter Aufsatz, wo er das Phänomen untersucht, dass man also irgendeine Idee so nebulös im Kopf hat und es deswegen gut ist, wenn man mit jemandem darüber spricht. Es muss auch nicht unbedingt ein kundiger Kopf sein. Es muss einfach nur durch kurze Nachfragen oder Nicken, Zeichen des Zuhörens, muss er das in Gang halten, dieses Verfertigen der Gedanken beim Reden. Und es scheint sowas auch zu geben beim Schreiben. Allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Schreiben.
Das kann ich mir durchaus vorstellen. Es wäre nur schade, wenn es den Anfang ad absurdum führt, dann hätte man sich die ganze Mühe umsonst gemacht. Ich habe zum Ende unseres Podcasts für den Gast immer eine Frage, und zwar vom Fragebogen von Marcel Proust, das ist Ihnen sicherlich ein Begriff.
Auf der Suche nach der verlorenen Zeit.
Genau, und es sind also einige Fragen und da ich natürlich nur eine rauspicken lasse, sagen Sie einfach Stopp und ich werde mit meinem Finger ohnehin zu.
Was heißt das? Sie lesen jetzt also
eine Frage aus diesem Fragebogen Stopp. Zum Abschluss.
Das ist ja interessant, wie Sie das machen da.
Welche militärischen Leistungen bewundern Sie am meisten?
Interessante Frage. Vermutlich.
Wirklich eine interessante Frage, finde ich.
Vermutlich den Sieg des Themistokles über die Flotte der Perser bei der Seeschlacht von Salamis.
Ja, uns allen unvergessen.
Ja, das war ja damals so ungefähr 500 Jahre vor Christi. Genauen Zahlen weiß ich nicht mehr. Die Perser waren ein Großreich, eine Großmacht und hatten also auch eine viel größere Flotte und haben also versucht, die Flotte oder die
Flotte
Griechen machen. Zu besiegen, ja, ja. Und die hatten eigentlich auch eine kleinere Flotte, aber kleinere Boote. Und dieser Themistokles, das war so ein großer Stratege, der hat sich da was ausgedacht. Ich muss es dann auch nochmal wieder nachlesen. Jedenfalls ist es dem also gelungen, diese Übermacht zu besiegen. Mhm. Ja.
Also das trojanische Pferd reloaded.
Nee, das trojanische Pferd war schon anders. Das war ja eine List, die eigentlich nicht als Kriegskunst
zu bezeichnen ist. Ja, ich meine im Sinne von, der vermeintlich kleinere hat den größeren.
Ja, aber das, was Odysseus damals sich ausgedacht hatte, war ja eine List. Der Odysseus war der Listenreiche. Und der Krieg zwischen den Trojanern und den Griechen, das waren ja lauter griechische Stämme, die da zusammenkamen unter der Führung Agamemnons. Der wogte ja jetzt schon 10 Jahre hin und her und eigentlich war er für die Griechen nicht zu gewinnen. Das ging nicht weiter. Und dann haben die ja eben diese Finte sich ausgedacht. Odysseus hat sich das ausgedacht. Die sind mit ihrer Flotte abgezogen. Die haben dieses seltsame Pferd da gelassen. Die Kassandra, die Priesterin der Trojaner, hat ja noch davor gewarnt, gesagt, holt dieses Pferd nicht rein. Und dann hat sie so ein bisschen ausgelacht und dann haben die also dieses Pferd ja reingeholt. Und da saß praktisch eine Kommandoeinheit drin. Odysseus war dabei, Achilles war schon tot. Ich weiß nicht wer noch dabei war, aber es war unter der Führung des Odysseus. Und die haben dann die Wachen am Tor getötet. Die Stadt lag sowieso im Rausch. Beziehungsweise die haben ihren Rausch ausgeschlafen, weil sie gedacht haben, die Griechen wären abgezogen. Die Flotte war aber in der Nacht von dieser versteckten Bucht wieder zurückgesegelt. Und dann hat der Odysseus da diese Tore geöffnet. Und der Rest ist Geschichte.
Ich wollte gerade sagen, der Rest ist Geschichte. Ich habe auf alle Fälle gelernt, Henning Baum kann ich, was griechische Mythologie anbelangt, nicht das Wasser reichen. Henning Baum, ich danke Ihnen wirklich für ein, wie ich finde, sehr interessantes Gespräch.
Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und sende herzliche Grüße an die Hörer. Und hoffe, Sie haben also auch eine kleine Erfrischung durch unser Gespräch erfahren.
Das hoffe ich auch. Und wir hoffen natürlich, dass Wolverine der Erfolg wird, der ihm höchstwahrscheinlich zusteht. Also dementsprechend direkt nach dieser Folge Wolverine hören. Es sind entweder 8, 9 oder 10 Folgen. So ganz haben wir das noch nicht rausbekommen. Macht aber gar nichts. Liked gerne diesen Podcast, abonniert ihn auf den gängigen Plattformen. Und ich bedanke mich für dieses wunderbare Gespräch. Wünsche allen Zuhörenden einen schönen Tag und freue mich auf die nächste Folge. Unterwegs mit wird wie immer nicht verraten. Bis dahin, vielen Dank, Henning Baum.
Glück auf.
Tschüss.